Ja, einen herzlichen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ihr da seid. Einige waren am Freitag schon mal da. Für alle, die nicht da waren, die gute Nachricht, ich hoffe, ihr könnt euch darüber freuen. Ich glaube, ihr habt was verpasst. Es war richtig schön. Es war richtig gut. Herr Jesus, bitte mach, dass das heute Morgen auch gut wird. Und berühre unser Herz, rede in unseren Kopf rein. Und bitte mag, dass wir das wahrnehmen können, dass wir dich mitbekommen. Amen. Ja, es war am Freitag gleichzeitig der Start in ein neues Gemeindeschwerpunktthema. Nämlich werden wir uns im September und auch bis in den Oktober hinein mit dem Thema beschäftigen, natürlich, übernatürlich. Und unter dieser Überschrift kann sich ja alles Mögliche verbergen. Möchte das jetzt hier auch nicht sozusagen hier fallabschließend sozusagen alles erklären, was alles unter diese Rubrik fällt. Wer kann das schon behaupten? Möchte es aber mal so weit sagen. Einige von euch wissen das, dass wir uns Leute vom Glaubensgrundkurs so vorgenommen haben, so jeden Tag unter anderem 3 Minuten in der Bibel zu lesen. Und dabei ist mir wieder mal aufgefallen, ich habe so das Buch Markus gelesen und das Lukas-Evangelium gelesen, dass da eigentlich keine oder kaum eine Seite ist, wo nicht irgendwelche ganz klar übernatürlichen Dinge passieren. Da gibt es übernatürliches Wissen, was die Leute nicht von sich selber haben können. Mit einem Picknick von einem kleinen Jungen werden Massen satt gemacht. Da ist auch eine ganz kuriose Geschichte. Jesus, der plötzlich weiß, er schickt seine Jünger angeln und sagt im Vorfeld, ihr werdet einen Fisch angeln und in dessen Mund ist eine Münze und damit können wir die Steuer bezahlen. Und das ist dann auch alles so. Also ganz viele übernatürliche Dinge passieren immer und immer wieder. Und ich glaube nicht, dass wir alle 3 Minuten am Tag Bibel lesen müssen. Wobei es sehr cool ist. Also mir tut es sehr gut. Und es ist eine feine Sache. Aber ich glaube noch weniger, dass wir, wenn wir 3 Minuten am Tag Bibel lesen, dass der Herr von uns verlangt, dass wir das jeden Tag immer lesen, aber nie erleben. Also dass wir quasi immer etwas lesen, wovon wir nicht glauben oder nicht erleben, dass es passiert. Sondern ich glaube, dass eigentlich der Herr das andere möchte, dass das, was wir in der Bibel lesen und von dem wir manchmal ja doch auch ganz schön weit entfernt sind, dass das immer mehr auch sichtbar wird in unserem Leben. Und dazu zählt das Übernatürliche nun mal dazu. Weil es ist echt ganz deutlich, wenn man das liest, das Leben von Jesus und das Leben von seinen Nachfolgern war natürlich übernatürlich. Und jetzt gibt es eine Menge Hindernisse, die man so im Kopf auch haben kann, wo man denkt, oh, das ist da das Thema, ach, und so seine Probleme vielleicht mit dem Thema hat. Und ein Hindernis, was ich gerne heute Morgen mal nochmal so ansprechen möchte, wo ich davon ausgehe, dass es vielleicht auch bei dem einen oder anderen von euch im Kopf ist. Das ist alte Erfahrungen oder alte Gedanken, alte Zeiten irgendwo in Erinnerung bringt. Zeiten, wo ihr mal das Gefühl hattet, da relativ nah dran zu sein, an irgendwelchen übernatürlichen Dingen, wo ihr mutig wart, wo ihr irgendwie mehr, ja mutiger wart, auch mal für Kranke zu beten, mutiger wart, mal einen Eindruck von vorne weiterzugeben, insgesamt mutiger wart oder vielleicht auf einer Konferenz wart, wo außergewöhnliche Dinge passiert sind und ihr seid nach Hause gekommen und habt gedacht, jawohl, jetzt krempeln wir hier mal die Stadt hier um. Wo einfach Erfahrungen gemacht wurden, vielleicht die Schatzsuchen, an die ich denke. Und wo ihr dann doch auch wieder gemerkt habt, irgendwie sind doch auch Dinge mal wieder eingeschlafen. Vielleicht haben sich einfach neue Lebenssituationen ergeben, Prioritäten verschoben. Oder man ist irgendwie auch mal in einem Bereich schlapp geworden. Und das kann bei dem einen oder anderen was Schmerzhaftes haben, wo man denkt, das habe ich schon mal versucht und das hat irgendwie nur so mittelprächtig funktioniert. Und das kann man jetzt auch nicht mit so einem Satz mal eben sagen, zack, das soll jetzt weg sein. Also ich wünschte, das könnte man, dass man immer sagen kann, kommen die irgendwelche schlechten Gefühle oder alte Erinnerungen, dass man die so mal eben beiseite fegt. Und doch möchte ich mal so 2 Sachen zu diesen alten Erfahrungen sagen. Erstens, die Zeiten, wo du mutig warst und noch Dinge getan hast, ich glaube, sie waren nicht umsonst und sie waren gut. Es war gut, dass du diese Zeiten gehabt hast und es war gut für jeden Schritt, den du nach vorne gegangen bist, selbst wenn du danach wieder die 2 Schritte nach vorne gegangen bist und danach auch wieder die 2 Schritte zurückgegangen bist. Du warst immerhin mal 2 Schritte nach vorne gegangen. Das war nicht umsonst. Und zweitens, manchmal ist das ganz normal, dass es irgendwie auch mal Themen gibt, die mal stärker sind im Leben und dann auch mal wieder weniger präsent sind. Das kann auch völlig normal sein. Und wenn das irgendwie nicht normal war, sondern einfach deine eigene Doofheit oder deine eigene Schuld, dass du einfach irgendwie mal die falschen Abbiegungen genommen hast, dann ist der Herr ist immer der Gott des Neuanfangs. Er ist immer wieder der Herr hört nie auf, neu anzufangen. Er hat unglaubliche Geduld, er hat totale Motivation, er hat Nerven wie Stahlseile, dass er es mit uns aushält und dass er immer wieder einen Neuanfang macht. Und ich würde es mir total freuen, wenn wir auch, oder auch Einzelne, auch wir als Gemeinde, da immer wieder dran sind und nicht sagen so, do or die, entweder wir sind total voll unterwegs und haben den totalen Glauben oder wir ziehen uns da ganz raus. Wir sind doch immer irgendwo dazwischen. Aber ich glaube, dass wir eine Chance haben, in diesem Bereich, auch des Übernatürlichen, jetzt in dieser Zeit, 2, 3 Schritte wieder nach vorne zu gehen. Und zu diesen 2, 3 Schritten möchte ich euch total einladen, weil es total gut ist, das zu machen. Ja, übernatürlich, eine Frage, die ich mir mal gestellt habe, kann man das überhaupt so genau trennen? Was ist jetzt eigentlich sozusagen, wo endet das Natürliche und wo fängt das Übernatürliche an? Meistens sagen wir, das Natürliche hört da auf, sozusagen ab, wenn wir es nicht mehr verstehen. dann sagen wir, das ist übernatürlich. Aber so richtig trennen kann das eigentlich, glaube ich, so keiner genau. Und ist auch die Frage, wäre das überhaupt hilfreich, wenn das einer könnte, jetzt genau zu sagen, wo ist quasi die Trennlinie zwischen Natürlichen und Übernatürlichen? Es gibt so viele Dinge, die ihr als erfahrene Christen, die total übernatürlich sind, die ihr vielleicht gar nicht mehr so als übernatürlich wahrnehmt. Da ist zum Beispiel jemand, der mit euch redet oder ihr habt ein Wort in einer Predigt oder ihr habt mal die Bibel gelesen und ein Wort springt euch so richtig an und denkt ihr euch, boah, das ist richtig gut. Oder ihr redet mit jemandem und er sagt so einen Satz und er ist sozusagen, wie wenn plötzlich mal so ein anderer Satz da reingeschnitten wurde, der nicht von demjenigen war. Und der merkt, der bleibt echt hängen. An manche Dinge hat man sich so gewöhnt, dass man gar nicht mehr so feststellt, dass das irgendwie übernatürlich ist. Oder jemand wird ein Christ und folgt einem Gott nach, als würde er ihn sehen, obwohl er ihn nicht sieht. Es ist total übernatürlich und diese Dinge passieren doch bei uns. Also das so genau zu trennen, ist ein bisschen schwierig. Oder auch vielleicht ist das überhaupt sinnvoll. Ich glaube, es ist gerade wichtig, das nicht zu trennen. Es gibt Leute, die sagen, also ich bin eher so für das Natürliche. Christsein ist doch wichtig, dass wir lernen, den inneren Schweinehund aufs Kreuz zu legen und dass wir auch einfach mal hart zu uns selber sind und leidenschaftlich dem Herrn nachfolgen und mal durchziehen und mit Disziplin und vielleicht mit einem Plan und mal ein Seminar besuchen und einfach mal durchhalten. Und dann sage ich, jawohl, Halleluja. Und es gibt Leute, die sagen, nein, Christsein ist doch übernatürlich. Es geht doch darum, dass Gott die Sachen macht. Wir können das doch gar nicht von uns selber machen. Jesus sagt doch selber, dass wir das gar nicht können. Und er muss es doch tun. Wir müssen beten. Wir können doch nicht irgendwie, wir können das doch gar nicht aus uns hervorbringen. Wir müssen beten darum. Und dann sage ich, jawohl, genau das ist es. Und ich glaube, schräg wird es immer dann, und jeder hat ja vielleicht eine Schlagseite und sagt, er steht eher auf der Seite. Ich finde die zweite Version eigentlich ein bisschen besser. Aber ich glaube, schräg wird es immer dann, wenn man so das versucht, so auseinanderzureißen. Wenn man sagt, keine Ahnung, jemand, der eher so fürs Übernatürliche schlägt, wenn es irgendwo in Richtung institutionellen Dingen geht oder dann direkt die bestenfalls für zweitrangig hält oder im schlimmsten Falle sogar für schädlich, wo man alles, was jetzt so natürlich ist, ablehnt. Und gibt ja solche Phasen, ja, dann bringt jemand einen Kuchen mit und denkt sich, ach, ich habe noch Kuchen gebacken. Und dann jemand, der sagt so, ja, hat der Herr dir das gesagt oder war das jetzt aus eigener Kraft? Und du denkst, ist doch ein Kirschkuchen. Und das abzulehnen ist total blöde, wenn man sagt, nur das Übernatürliche. Genauso ist es total blöde, wenn wir sagen irgendwie, jawohl, wir machen einfach das, wenn der Herr doch wollte, dass irgendwelche Sachen passieren würde, ja, warum macht das denn nicht? Ne? Also wir machen das, was wir machen und wenn er nicht aus dem Quark kommt, können wir ja auch nicht. Das ist auch total schräg. Beides gehört zusammen, das Natürliche, das Übernatürliche. Denn irgendwie läuft das ganz häufig Hand in Hand, dass Gott und Menschen zusammenwirken, zusammen sind, in der Gemeinde zusammen sind, dass Gott ganz häufig auch uns durch Menschen begegnet, uns durch Menschen berührt, dass eure Hände zu Gottes Händen werden, dass Gott eure Augen nutzt, dass eure Ohren, euer Mund zum Mund Gottes werden kann, dass das zusammengehört. Natürlich gibt es auch Dinge, mal der Kirschkuchen, wo vielleicht einfach nur ein leckerer Kirschkuchen ist. Halleluja. Und auch Dinge, wo man denkt, okay, das war einfach jetzt Gott so alleine, da war irgendwie gar keiner involviert. Auch super. Aber lasst uns das nicht auseinanderreißen und nicht uns für eine Seite entscheiden zu müssen. Es gibt 1000 Geschichten in der Bibel, die man irgendwie als Beispiel rausnehmen kann. Ich habe mal eine Bibelstelle genommen, vielleicht auch, weil sie nicht ganz so bekannt ist, aber es begegnet ja im Neuen Testament fast auf jeder Seite, vielleicht sogar auf jeder Seite, ich weiß es nicht, dass solche Dinge passieren. Und zwar aus der Apostelgeschichte. Ja, muss noch anmachen. Aus der Apostelgeschichte, und dort wird von Petrus berichtet, wie er so die ganze Gegend durchwandert. Und es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus, der Christus, macht dich gesund. Steh auf und mach dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Und alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn und sie bekehrten sich zu dem Herrn. Ich wünsche mir das total, dass solche Dinge passieren und dass solche Zeichen des Reiches Gottes, Zeichen, wie Gott ist, dass er es gut mit uns meint. Und egal, ob diese Zeichen passieren oder nicht, Gott meint es gut mit uns. Gott ist barmherzig, Gott leidet mit, Gott leidet auch mit den Problemen, die du hast. Gott ist gut und ist gnädig. Aber dass vieles von diesem so richtig deutlich wird. Und ja, das Handeln Gottes kommt hier durch Petrus in diese Stadt und hat ja einen unglaublichen, enormen Effekt. Ich wünsche uns das, dass wir das erleben. In kleinen Dingen, aber auch in großen Dingen. Und wir haben vielleicht schon viele Predigten gehört, wenn wir mal alle zusammen addieren würden, Schätzungen, wie viele Predigten jeder gehört hat, und wir würden dann quasi unsere Zahlen hierzu addieren, wir würden vielleicht auf Tausende von Predigten kommen, was wir schon gehört haben. Ja, ich sehe es auch hier an der Nasenspitze an. Und deswegen denke ich, wir sind jetzt in der Zeit, wo wir es einfach mal tun sollen. Und wenn du sagst, ich weiß aber nicht wie, dann sage ich dir, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es irgendwie auch nicht. Aber ist doch auch spannend, irgendwie mal sich unterwegs zu machen, selbst wenn man nicht genau weiß, wie soll ich das überhaupt machen. Und ich habe mal heute Morgen 4 Tipps, die ich mit euch bedenken möchte, was vielleicht helfen könnte. Auch hier wieder, natürlich ist das überhaupt in keinster Weise irgendwie vollständig. Das Erste, was ich euch auch nochmal hier mit auf den Weg geben möchte, ist, ich glaube, dass ganz viele Dinge im Leben klein anfangen. Alles, was man lernt im Leben, vielleicht außer die Reflexe oder das Atmen oder so die Dinge, die man so automatisch kann, muss man irgendwie erlernen. Und die fangen meistens klein an. Und wir hätten das gerne, dass wir direkt sozusagen irgendwie so ein Erlebnis hätten. Und ich hätte das ja auch gerne so. Das ist irgendwie, keine Ahnung, so in mich, ja, jetzt vielleicht nur so sinnbildlich, so der Blitz einschlägt und ich danach so wie Petrus durch die Gegend gehe. Ich fände das total cool und keine Ahnung, dass nach das Sana-Klinikum Konkurs anmeldet, weil keine Patienten mehr da sind. Was weiß ich, ich fände das total super. Und doch fangen viele Dinge klein an. Und wenn du ein kleines Wort des Herrn hast, so ein kleines Wort, so ein Gedanken Gottes, der ist plötzlich in deinem Kopf und denkst, ach, vielleicht will Gott, dass ich das sage. Und dann ist das manchmal so, dass du denkst, ach nee, das irgendwie gefällt mir nicht. Ist irgendwie vielleicht zu banal, klingt irgendwie zu doof, klingt zu einfach, ist noch irgendwie nicht so richtig ausgereift, das muss irgendwie noch mehr sein. Und so dieses Kleine, so doch so ein bisschen verachtest und dann erstmal denkst, ach lieber nicht. Ich will ja auch nichts falsch machen. Und so kann doch, auch wenn die Dinge nicht klein anfangen dürfen, kann es dazu führen, dass sie gar nicht erst anfangen. Und das wäre schade. Ein Beispiel dazu. Eine Sache, die echt passiert ist. Ich meine, es wäre in Bielefeld passiert. Ich weiß, was du denkst. Und zwar war eine Gemeinde dort vor Ort, die auch eigentlich sagte, ja, wir wollen auch gerne, dass die Gnadengaben des Heiligen Geistes bei uns in der Gemeinde stattfinden dürfen und das Reden Gottes soll da sein. Und es wurde auch Werbung dafür gemacht und man sollte sich vorher bei dem Pastor melden, wenn man was sagen wollte. Und der hat dann so, konnte entscheiden, ob das dann im Gottesdienst Platz hat oder nicht. Und an einem Freitag rief ein Mädchen an, 12-jähriges Mädchen, beim Pastor und sagte, Pastor, Gott hat zu mir geredet, ich habe eine Botschaft für die Gemeinde am Sonntag und Gott hat wirklich zu mir geredet und sie war total begeistert und hat ausgeholt und das, wie toll das ist, dass Gott zu ihr gesprochen hat, sie hat was zu sagen und sie hat eine Botschaft und wie toll das doch wäre. Und irgendwann fragte der Pastor, sagte, ja, okay, aber was hast du denn zu sagen? Ich soll sagen, Gott liebt dich. Und er dachte, ja, also man braucht keinen prophetischen Eindruck, um den Leuten zu sagen, dass Gott sie liebt. Also, aber er wollte auch dieses Mädchen nicht enttäuschen und hat dann gesagt, okay, dann komm in den, ja, dann sag das, aber mach keine Vorrede, sag, geh nur nach vorne und sag, ich soll sagen, Gott liebt dich. Nicht große Vorrede, mach das schön kurz und knapp. An dem Sonntag, das Mädchen war natürlich noch aufgeregter. Und sie hat noch weiter ausgeholt und noch weiter gesagt, ja, Gott hat zu mir geredet. Und er guckte innerlich schon seine Ältesten an und dachte, oh, die Leute aus der Gemeinde, die vielleicht das auch so ein bisschen kritisch sehen, da habe ich diese Woche ein paar Diskussionen am Hals. Und als sie dann endlich sagte, Gott liebt dich, ist er so auf dem Stuhl so ein bisschen zusammengesunken, weil er dachte, das war jetzt sozusagen der große prophetische Eindruck in unserer Gemeinde, Gott liebt dich. Naja, an dem Nachmittag ruft ihn ein Mann an und er sagt, ich war heute Morgen bei Ihnen im Gottesdienst. Am Freitag ist meine Ehe geschieden worden und ich habe am Freitag meine Kündigung bekommen. Am Freitagabend habe ich mich noch so betrunken wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und am nächsten Tag war ich fest entschlossen, meinem Leben ein Ende zu setzen und dann habe ich plötzlich angefangen, zu Gott zu sprechen, obwohl ich mit dem eigentlich gar nichts am Hut habe und auch gar nicht richtig an den glaube. Und ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, und du mir im Laufe des morgigen Tages irgendwann mal sagst, dass du mich liebst, dann lebe ich weiter mit dir. Und er ist am Sonntagmorgen irgendwo durch die Stadt geirrt und zufällig in diesen Gottesdienst gekommen und hat diese Worte gehört. Der Mann lebt. Und verachtet irgendwie nicht so einen kleinen Eindruck. Vielleicht steckt da so viel dahinter, vielleicht ist es so groß, vielleicht ist es so gut und vielleicht sind wir noch nicht so die Leute, so wie Petrus. Ich wäre ja auch gerne so und würde solche Geschichten am Fließband raushauen und sagen können, dass das mein Alltag wäre. Ja, klein anfangen. Gebet für Fremde, das wollte ich auch nochmal gerne so sagen. Ich glaube einmal, damit ist jetzt nicht gemeint, jetzt fremde Leute, die jetzt nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sondern Leute, die du nicht kennst. Ich glaube einmal, dass es total gut ist, auch dass sowieso vieles von dem Übernatürlichen, dass es vielleicht hier im Gottesdienst beginnt, weil wir hier irgendwie auch so ein bisschen gnädig untereinander sind. Wenn man da mal irgendwie einfach was versucht und das war irgendwie so ein bisschen Murks, dann ist da irgendwie, sind die Leute nicht so richtig sauer. Das ist hier auch so ein gutes, man kann das hier auch so manchmal einfach auch ein wenig üben. Aber dass es doch auch gut ist, dass eigentlich der Großteil von dem, was Gott tun möchte, außerhalb des Kultschocks stattfindet. Und manchmal ist es sogar leichter. Es ist leichter, in einer gewissen Weise für jemanden zu beten, den du überhaupt nicht kennst. Oder für jemanden einfach so die Gedanken Gottes über eine Person auszusprechen, die du nicht kennst. Wenn ich zu jemandem hingehe und einfach mal Gottes Gedanken über die Person aussprechen will, dann ist das ein bisschen schwierig, weil ich immer innerlich so ein bisschen abgleichen muss, ist das jetzt, weil ich die Person kenne, ist das irgendwas, was ich der Person immer schon mal sagen wollte, mache ich das jetzt, weil ich das weiß? Ich muss ständig irgendwie das so versuchen abzugleichen, das fällt mir doch relativ schwer. Wenn ich aber zu jemandem hingehe, den ich überhaupt nicht kenne, dann, ich kenne ihn ja gar nicht, also fällt es mir manchmal leichter, auch diese ersten Gedanken Gottes, die mir so in den Sinn kommen, auszusprechen. Ich habe das mal ich war in Münster und da auch für Leute gebetet und dann auch einfach mal die so angeguckt und gesagt, okay, was sehe ich? Was sehe ich in den Menschen? Und mal versucht, die Gedanken Gottes auszusprechen. Das ging auch so ein bisschen allgemeiner eher los, dann wurde das immer konkreter und immer konkreter und ich habe auch schon gedacht, uiuiuiui, du wagst dich, du kennst ihn gar nicht. Ob das jetzt so stimmt, ist ja so ein bisschen so die Frage. Lehnt sich hier ganz weit aus dem Fenster, mach das einfach mal. Und hier komme ich direkt mal zu meinem nächsten Tipp. Ups. Mal nachfragen. Ich habe das nicht gemacht, ich habe einfach mal für den so gebetet und irgendwie, dann ging der Gottesdienst weiter. Und eigentlich wäre es doch viel spannender mal gewesen, auch mal zu fragen, und, lag ich da irgendwie richtig oder war ich da meilenweit von entfernt? War das gut, war das nicht gut? Wie hat sich das angefühlt? Sag mal, ne? Kannst du damit irgendwas anfangen? Und grundsätzlich ist das überhaupt total nett, auch nachzufragen, auch bei Leuten, für die man gebetet hat, wenn die krank waren. Und so, hey, wie geht's dir denn jetzt? Wenn man am nächsten Tag mal fragt, also erstens ist das nett, sogar viel netter, als wenn man nicht nachfragt. Zweitens, manchmal geht man nach Hause und denkt sich, ach ja, habe ich für den gebetet, da ist ja eigentlich nichts passiert, weil man selber irgendwie nichts gespürt hat. Aber vielleicht ist ja was passiert. Und wenn ich nachfrage, würde es sogar auch meinen eigenen Glauben stärken. Und zum Glück kam dieser Typ nach dem Gottesdienst eine halbe Stunde später nochmal auf mich zu, meinte, dass das voll gepasst hätte, was ich da gesagt habe. Auch da im Nachhinein denke ich mir jetzt auch besser mal nachgefragt, was hat denn eigentlich gepasst? aber ihn hat das berührt. Und es hat genau gepasst, was ich gesagt habe. Frag mal nach, vielleicht sind ja doch viele mehr von den Dingen, wo wir mal einen Schritt tun und wo wir es nicht sofort mitbekommen haben. War das jetzt eine Reaktion oder war das nicht? Vielleicht hat ja Gott da was gemacht und du hast es einfach nicht mitbekommen. Letzter Gedanke, und die am Freitag waren, die haben das schon gehört. Ich glaube, dass Geschwister helfen können. Geschwister können helfen, die Dinge umzusetzen. Uns irgendwie vielleicht auch eine Weisung zu geben, wenn du dir nicht sicher bist, ob du mal das wagen sollst, du eine Sache machen sollst, dir schießt ein Gedanke durch den Kopf und du weißt nicht, ja, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, dann können Geschwister helfen, die dir mal sagen, nee, ich glaube, das war dumm Zeug, oder die auch sagen, ja, mach doch mal. Und in den meisten Fällen, wenn du daneben lagst, ist ja auch nicht schlimm. Auch dazu ein Beispiel. Ein Pastor aus England hatte eine Einladung in Berlin zum Predigen. Und er steht am Flughafen in London und als er einchecken möchte, bricht ihm plötzlich der Schweiß aus, weil er merkt, ich habe meinen Reisepass nicht dabei. Mist. Er versucht irgendwie mit dem Führerschein durch die Kontrollen zu kommen, durch die Passkontrollen, aber keine Chance. Er kriegt den Flug nicht nach Berlin. Er ärgert sich natürlich total, checkt so ein bisschen ab, merkt, okay, eine gewisse Zeit später ist ein zweiter Flug nach Berlin, ich kann also meine Einladung dort noch irgendwie wahrnehmen und ich kriege das noch hin. Super. Er ruft ein Gemeindemitglied an, die einen Schlüssel zu seiner Wohnung hat, eine Frau namens Ellie, und sagt, Ellie, kannst du schnell in meine Wohnung fahren? In der Schreibtischschublade rechts oben ist mein Reisepass. Bitte hol den doch und bring den so schnell wie du kannst zum Flughafen. Ellie macht das, fährt zu der Wohnung des Pastors, findet auch den Reisepass. Aber sie ist nicht die allerschnellste Autofahrerin und sie kommt zum Flughafen und auch der nächste Flug ist weg. Und der Pastor ist so gefrustriert und denkt sich, was bin ich für ein Honk? Da werde ich schon mal eingeladen nach Berlin und dann alles bezahlt, der Flug, und ich muss gleich die Leute anrufen. Ja, ich kann nicht kommen, ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, weil ich meinen Reisepass vergessen habe. Wie peinlich ist das denn? Was bin ich denn für ein Honk? Und er ist total frustriert und geht dann mit Ellie zusammen zurück zum Parkplatz. Und während sie durch das Terminal gehen, sehen sie so im Augenwinkel einen Mann im Flughafen stehen. Der steht da mit seinem Koffer und er denkt sich, auch der könnte auch eine Ermutigung gebrauchen vielleicht. Und er sagt das seiner Begleiterin Ellie, sagt er, ja, ich hatte gerade den Eindruck, der Mann, der, für den könnten wir mal beten, der könnte auch eine Ermutigung gebrauchen. Und Ellie ist total begeistert. Also was habe ich ja noch nie erlebt. Das finde ich ja toll, dass ich jetzt mal damit dabei sein kann, dass du einen Eindruck hast. Und er so, nee, Moment. Ja, das war jetzt nicht so ein Eindruck. Ich hatte jetzt nur mal so den Gedanken, ich weiß das auch nicht, weil er eigentlich nur nach Hause will. Er fühlt sich total ätzend. Er fühlt sich total als Versager, der irgendwie nicht allzu viel auf die Kette kriegt, der noch nicht mal einen Flug, der schafft zwei Flüge hintereinander zu verpassen durch eigene Doofheit. Und er hat auch gar keinen Bock. Er hat eigentlich nur Bock, nach Hause zu gehen, sich im Bett zu legen, Fernsehen zu gucken und Trübsal zu blasen. Aber Ellie ist total begeistert und denkt sich, jawohl, du hast einen Eindruck gehabt. Und er so, ach, lass uns das erstmal prüfen. Ich glaube, das war gar nicht vom Herrn. Ach, wer weiß, vielleicht ja doch. Total super. Und weil sie sich gar nicht mehr einkriegt, denkt er, ach, jetzt will ich dich ja auch nicht noch enttäuschen, nach dem Motto. Und er denkt sich, okay, ich mache Folgendes. Ellie, wir gehen jetzt gleich noch mal bei dem Mann vorbei. Und wir beten jetzt mal, ob Gott uns noch mal einen Impuls gibt, ob wir wirklich zu ihm hingehen sollen. Und sie gehen an dem Mann vorbei, machen das, gehen an diesem Mann leise vorbei, gucken ihn an. Und danach halten sie an und fragen, und, hast du was gespürt? Und Ellie sagt, nein, ich habe nichts gespürt. Und Mike sagt, nein, ich auch nicht. Und Eli sagt, ja, dann gehen wir nochmal. Und er so, nein. Und sie gehen nochmal an diesem Mann vorbei und stoppen wieder. Und hast du was gespürt? Nein, immer noch nicht. Ja, komm, lass uns nochmal gehen. Oh. Und sie gehen insgesamt 7 Mal an diesem Mann vorbei und gucken ihn an und gucken, ob irgendwie noch ein Impuls kommt. Und es hatte jetzt auch nichts mit dem Mauerfall von Jericho zu tun, als sie 7 Mal an diesem Mann vorbeigingen. Genau. Und haben ihn angeblasen. Nein, sondern... Und Mike, der Pastor, denkt sich, okay, eigentlich die schnellste Möglichkeit, ich will eigentlich nur nach Hause, die schnellste Möglichkeit, eigentlich nach Hause zu gehen. Ich gehe einfach auf diesen Mann zu und sage ihm das. So kann ich das doch irgendwie abkürzen. Und er geht auf den Mann zu und sagt, okay, entschuldigen Sie bitte, ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Und ich hatte gerade den Eindruck, dass Sie seine Ermutigung gebrauchen können. Das sollten wir Ihnen sagen und sollen wir mal für Sie beten. Und der Mann ist total gerührt und sagt, ja, sehr gut. Ich komme aus Kenia, habe hier gerade eine neue Stelle angefangen. Meine Familie ist noch zu Hause und ich stehe hier gerade ganz allein, warte auf die Leute, die mich abholen und ich frage mich, was mache ich hier eigentlich in diesem völlig fremden Land und ich hole noch meine Familie hier rüber und ich fühle mich so unsicher und ich habe gerade gebetet, Gott, wenn du mich irgendwie ermutigen könntest jetzt. Das wäre richtig gut. Und manchmal ist das einfach total gut, wenn wir eine Ellie an unserer Seite haben und gerade wenn die nicht da ist, dann gehen wir doch an manchem vorbei und manchmal kommt auch nicht mehr als ein kleiner Impuls, hey, da vorne der Mann oder die Frau könnte vielleicht irgendwie mal eine Ermutigung brauchen. Und doch, was für eine erstaunliche Sache. Ich bitte jetzt schon mal die Band nach vorne. Wir machen jetzt ein bisschen Lobpreis noch. Und zu Beginn von der Anbetungszeit möchte ich eigentlich euch bitten, dass wir auch eine Gebetszeit haben. Und dass wir mal aufstehen und dass wir auch mal füreinander beten. Vielleicht ist es auch gerade am besten, auch für dich, mal für Leute zu beten, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Und wenn wir so eine Gebetszeit zusammen haben, dann gibt es so Spielregeln, wie man die auch Kindern vielleicht sagen könnte. Alle dürfen mitspielen. Aber keiner muss mitspielen. Also du darfst für andere Leute beten. Es ist irgendwie jetzt hier nicht, dass du die Wahnsinnsauszeichnung brauchst oder das Diplom von Bibelschule XY, dass du jetzt reif wärst, für Leute zu beten. Es ist nicht so. Aber auch keiner muss mitspielen. Wenn jemand auf dich zukommt und du denkst, und er sagt, darf ich mal für dich beten, dann kannst du sagen, ach nee, heute nicht. Und dann denkt auch keiner, du wärst nicht richtig geistig. Das ist vollkommen okay. Letzte Regel, teilt das Spielzeug miteinander. Wenn ihr Gaben bekommen habt, dann teilt sie miteinander. Wenn ihr einen guten Gedanken habt, dann teilt ihn doch einfach mal miteinander. Und letzte Regel, tja, seid nett zueinander. Sagt das, wenn ihr es nett sagt, dann könnt ihr auch mal Sachen, dann ist es, selbst wenn man mal irgendwo mal falsch gelegen hat und derjenige innerlich die pure Freude, Lebensfreude ist und einfach nur nach außen so aussieht, als würde er mal eine Ermutigung brauchen können, dann ist es auch nicht schlimm. Wenn ich jemand anspreche und sagst, hey, ich glaube, ich würde gerne mal für dich beten, du siehst so traurig aus und derjenige sagt, hey, mir scheint die Sonne aus dem Hintern, du hast nicht richtig geguckt. Oder der Stoff meiner Hose ist zu dick. Das ist doch auch nicht schlimm. Und wir haben jetzt diese Zeit und ich bitte euch, euch einfach mal umzugucken, also jetzt nicht unbedingt einen Chrono anzugucken, sondern einfach mal vielleicht auch im Raum umzugucken und ob ihr irgendwo wo was seht, wo ihr denkt, ach, das könnte mal sein. Und wenn da nichts kommt, dann bleibt auch einfach sitzen. Wenn ihr oben sitzt und denkt, ach, ich bin ja, ihr dürft auch mitmachen, ihr könnt auch einfach mal für jemanden beten. Es ist so gut. Wir haben genug Predigten darüber gehört. Nee, vielleicht noch nicht genug Predigten. Wir werden ja noch weiter darüber predigen, sonst müssten wir das ja hier abbrechen. Aber wir haben genug Predigten gehört, um es auch zu tun. Ich glaube, wir wissen allesamt genug. Wir sind super gebildete Christen. Unglaublich gebildete Christen. Wir wissen so viel und wir tun es jetzt einfach mal. Auch wenn wir vielleicht manchmal nicht wissen, wie. Und dann geh doch mal rum und geh mal auf jemanden zu und sprich einfach mal das beste Gebet, was du so drauf hast. Den tollsten Segen. Die schönsten Worte. Den besten Wunsch. Wäre doch cool. Okay. Lieber Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du durch unsere Reihen gehst. Herr, ohne dich können wir nichts tun. Aber mit dir können wir doch so erstaunliche Dinge erleben. Ja, danke dafür für alles, was wir schon erleben. Ich bitte dich darum, dass du uns Mut schenkst, aufeinander zuzugehen. Dass wir Mut haben, über anderen Leuten die Gedanken Gottes auszusprechen. Dass wir Mut haben, Impulsen zu folgen. Dass wir Mut haben, kleinen Gedanken, kleinen Augenblicken irgendwie auch mal nachzugehen. Ja, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dich hier ganz besonders wohlfühlst. Dass es passiert. Wir möchten es irgendwie gerne tun. Ich glaube, das ist auch ein Gefühl, dass du willst, dass wir es tun. Und ja, ich muss dir bekennen, irgendwie, ich weiß nicht so richtig manchmal, wie das gehen soll. Aber das scheint für dich nicht so das Problem zu sein. Okay. Amen. Wenn ihr zu